Ich möchte Ihnen auch noch ein Beispiel sagen. An dem Tag, als ich die Einladung bekam vom Berliner CVM über das Thema zu sprechen, bekam ich einen Brief von einem modernen jungen Mädel, die aus lauter Angst, sie käme zu kurz im Leben, schließlich im Gefängnis gelandet ist. Da kommt also aus dem Gefängnis ein Brief von ihr. Ich lese nur ein paar Sätze vor. Ist also nicht zurecht konstruiert. Sie können den Brief sehen, wenn Sie wollen. Ich spüre, dass etwas in der Luft liegt. Ich traue in diesem großen und unheimlichen Hause keinem freundlichen Gesicht mehr. Am Tage ist die Angst nicht so groß. Sie fängt erst abends und nachts an. Meine Vernunft lässt mich einfach im Stich. Ich habe nur noch Angst. Sie werden sagen, ich soll doch vernünftig sein. Ich sei doch intelligent. Ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Ich kenne viele klassische und moderne Autoren, spreche Englisch bald so gut wie Deutsch. Ich finde mich im Spanischen, Französischen, Holländischen zurecht. Aber was hat das mit meiner Angst zu tun? Das Leben ist so unheimlich. Aber der Tod ist es noch mehr. Und das ewige Leben, das Sie und Ihr Gott predigen, das macht alles nur noch unheimlicher. Es gab einen dänischen Philosophen, Dichter, Theologen, Schriftsteller, Kierkegaard, der verstand von dieser Angst des Menschen schon etwas, als es noch gar keine modernen Psychologen gab. Und in seinem Buch Stadien auf dem Lebenswege erzählt er aus seiner Jugend, ich zitiere wörtlich, es waren mal ein Vater und ein Sohn, und oft, wenn sie miteinander gingen, blieb der Vater stehen und sah mit nachdenklichem Gesicht seinen Sohn an und sagte, armes Kind, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Und als der Vater längst tot war, hörte der Sohn, der nun ein Mann war, immer wieder die Worte, armes Kind, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Denn der Vater, zitiere ich noch wörtlich, war der Einzige, der ihn verstanden hat. Und er wusste nicht einmal genau, ob er ihn wirklich verstanden hat. Das können Sie heute in Berlin getrost jedem sagen. Und in Essen und in Washington und in Moskau genauso. Mensch, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Sehen Sie, diese Emnit-Untersuchung, die da eben zitiert wurde, die habe ich auch. Die haben die auch vorgesehen, mit Unterlagen versehen. Und da ist aufgeteilt, Angst vor Russen, Angst vor Krieg, Angst vor Krankheit, Angst für ältere Männer. Das ist das Versagen, die sind nicht so, ne? Das reicht nicht mehr, das darf keiner merken. Und so, Angst vor Examen. Aber ich glaube, diese Ängste, die sind gar nicht, um die es geht. Es geht im Grunde um was ganz anderes. Lassen Sie ein Beispiel brauchen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in der Zeche einfuhr. Da hat mir eine merkwürdige Sache einen tiefsten Eindruck gemacht. Der Förderkopf saust wie Tiefe mit Fallgeschwindigkeit. Erste, zweite, dritte, vierte, siebte, achte Sohle, Stopp. Und dann steigen wir aus. Und da sage ich, ist das die letzte Sohle? Ist die letzte Sohle. Und was ist da drunter? Geht es noch weiter? Und da sagt der Steiger zu mir, ja, der Schacht geht noch weiter. Aber da können Sie nicht runterfahren. Da unten ist der sogenannte Sumpf. Da fließen die Grundwasser zusammen. Der Sumpf. Und da ging mir es durch den Sinn, das ist wieder Mensch. Wir haben auch so verschiedene Sohlen, so verschiedene Schichten. Da der erfolgreichste Geschäftsmann, da der Familienvater, tüchtiger junger Mann. Verstehen Sie, so verschiedene Schichten, nicht? Und die unterste Schicht, und dann kommt das Abgründige in uns. Der Sumpf, die Angst. und all die Ängste vor Krieg und Russen und Krankheit und Examen, das sind, verzeihen, dass ich nur so ausdrücke, das sind gleichsam Gase, die aus dem Tiefsten aufsteigen. Da unten drin, mein liebes Kind, du gehst in der stillen Verzweiflung. Das ist nicht mehr eine Angst vor etwas, sondern es ist einfach die Angst, die die tiefste Grundlage des Menschen bildet. Und nun denken Sie, in der Bibel tritt ein Mann auf, der das auch hatte und kannte und in dessen Leben eine tolle Verwandlung vorgegangen ist und der sagt folgenden Satz: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, wo vorher der Sumpf der Verzweiflung war, die also sich dann nicht entzündet, verstehe ich, einfach da ist. Da ist etwas völlig Neues gekommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist Evangelium. Das ist ein Hobby für ein paar religiös veranlagte Leute. So, entweder gehe ich zugrunde in meiner Angst oder ich kriege das auch mit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Der Sumpf ist ausgetrocknet. Ganz unten ist was anderes. Ganz unten ist was anderes. Nicht mehr die Angst, nicht mehr dieser Sumpf, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen sein. Und nennen Sie, zwischen dem Ereignis, wo der Sumpf unerträglich wurde, und das geschah, die Liebe Gottes ist ausgegossen sein, dazwischen steht Jesus. Und ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte von Jesus erzählen und einem Mann, der vor 2000 Jahren lebte, und genau wie wir, was wusste von dieser urgründigen, abgründigen Angst. Der Mann war erfolgreicher Geschäftsmann. Man wusste, dass also seine Geschäfte zweifelhaft waren. Aber wenn es was gebracht hat, der fragt danach, nicht? Die Bibel schildert nicht so lange wie wir. Die stochert nicht so lange in den theologischen Tiefen rum, sondern die sagt mit einem Satz, dass der Mann auf einmal von dem Sumpf her überflutet wurde. Er hatte gar keinen Anlass eigentlich. Auf einmal weiß er, ich halte es nicht mehr aus. Es ist, als wenn der Sumpf gestiegen ist und alles überflutet. Und da hat der Mann, das sind unerklärliche Dinge, diesen verspotteten, verachteten, lächerlichen Namen Jesus gehört. Und ihm sagt Jesus. Und sein Herzen, der geht, also hell wie eine Philipslampe, wissen Sie, auf einmal geht die Idee auf, der wäre imstande, mich zu heilen. Die Bibel sagt es nur, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und nun, was kommt Jesus in seinen Erdentagen tatsächlich durch diese Stadt, wo dieser erfolgreiche Geschäftsmann wohnt? Und da geht er vor die Stadt hinaus, vielleicht noch so ein bisschen unauffällig erst dort, als wenn es ganz Zufall wäre, nicht? Wer kompromittiert sich schon gern mit Jesus, nicht? Da geht er so auch raus und er sieht aber, eine Menge Menschen sind da und wollen alle Jesus sehen. Und der Unglücksmensch hat so eine Figur wie ich, so ein bisschen klein ausgefallen. Vor ihm stehen lauter große Kerle, er kann nichts sehen. Ich kann mir vorstellen, wie er versucht hat, sich durchzuschlängeln. Halt, halt, sagten die Leute, hier sind wir. Wie er sich die Zehenspitzen stellte und nichts sehen konnte. Wie er hinter den großen Rücken auf und ab marschiert ist und nichts. Und über den wird einfach immer dringlicher die Sache. Ob Jesus wohl die Angst meiner Seele heilen kann. Die unbegründete, namenlose Existenzangst heilen kann. Und da sieht er, an der Straße standen Bäume, damals gab es noch keine Autos, da konnte man die Bäume noch stehen lassen an der Straße. Und da sieht er ein paar Jungs auf dem Baum sitzen. Und da denkt er, soll ich. Und diese beiden Jungs, die vor euch auftraten, die sind noch nicht so weit. Die können sich noch mit ihrem kleinen Apparat da weiterhelfen. Der Mann konnte das nicht mehr. Verstehen Sie? Auch wenn das damals schon gegeben ist, der konnte das nicht mehr. Irgendwo hört das auf! Wissen Sie, irgendwo hört das auf! Der Quatsch! Da sind Schnaps gibt auch eine Zeit lang, aber auch nicht mehr immer, nicht? Der konnte es nicht mehr. Und da sieht der Junge am Baum sitzen, soll ich. Und dann riskiert er es tatsächlich, er zieht den Rock aus. Ich glaube, dass der Mann schlecht draufgekommen wäre, wenn die Jungs nicht geholfen hätten. So stelle ich mir das vor. Hau, ruck, da kriegten sie den Mann da oben hin, nicht? Und da saß der erfolgreiche Geschäftsmann auf dem Baum. Alles lächelte, wie sie lächeln. Es war ihm egal. Hören Sie, es gibt einen Moment, wo alle Fragen, sogar die gesellschaftliche Stellung, gleichgültig wären vor der Frage, ob die Angst bei der Seele irgendwo geheilt werden kann. Und ich wünsche Ihnen, dass der Punkt in Ihrem Leben bald kommt, dass er überhaupt kommt. Es gibt Leute, die sterben drüber. Und sind nie zu sich gekommen. Und da steht also in der Bibel und wundervoll erzählt, wie der da oben sitzt. Und dann kommt Jesus. Und er guckt. Das ist Jesus. Nicht eine Lehre über Jesus. Nicht ein Christentum, verstehen Sie? Sondern Jesus, der Sohn Gottes. Von dem bei seiner Geburt die himmlischen Heerscharen sangen, euch ist der Heiland geboren. Der kommt. Und dann bleibt er stehen. Genau unter dem Baum. Und sieht auf. Das ist toll. Sieht auf. Wieso hat Jesus gemerkt, dass der Mann da oben sitzt? Waren also wie Leute um. Wissen Sie, Jesus hört das Sturmgeläut der Herzen. Er sieht in ihr Menschen, deren Herzen auch in Notsturm läuten. Das hört er. Da bleibt er stehen. Auch heute noch. Der lebt nämlich. Da bleibt er stehen. Es gibt ein wundervolles Bild von dem Maler Steinhausen, das ich sehr liebe, wo er diese Szene geschildert hat. Da sieht man nur, das füllt den ganzen Bildrahmen, das Gewirr der Zweige und Blätter. Und dann sieht man zwei Hände, die die Blätter beiseite schieben. Und dazwischen schaut das Gesicht dieses Mannes heraus. Alle Masken sind abgefallen. Der Maler muss ja verstanden haben von der Angst. Alle Masken sind abgefallen. Das Gesicht, das herausschaut und nach seinem Heiland schreit. Ich bin ein langer Fahrer. Ich habe früher gemahnt, ich müsste einen Menschen einen großen Weg machen, um zu ihm zu finden. Heute weiß ich, dass der Mensch das alle in der Lage ist. Dass das Herz nach dem Erlöser schreit. Nicht nach irgendeinem, der sich dafür ausgibt. Gottes Willen, was gibt es da für einen Haufen Leute? Nicht, sondern nach dem, den Gott gesandt hat. Das ist das Wunder. Wissen Sie, dass Gott die Mauer dieser dreidimensionalen Welt, in der wir eingeschlossen sind, zerschlagen hat und seinen Sohn gesandt hat. Zum Heiland der Welt, der sagt, von dem heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. So. Und nachdem sieht dieses Gesicht aus, dieses Bild von Steinhausen, nur dieses Gesicht, von dem alle Masken abgefallen sind. Ich möchte geheilt werden. Ich möchte geheilt werden. Und da bleibt Jesus stehen und sieht auf. Der Augenblick, wo ein Mensch zum ersten Mal Jesus wirklich begegnet. Toll ist das, wissen Sie? Ich glaube, da bleiben im Moment die Sterne stehen an ihm. Im Moment stehen, wenn ein Mensch zum ersten Mal Jesus begegnet. Haben Sie das eigentlich schon hinter sich? Wissen Sie, das hat Ihr Leben noch gar nicht angefangen, wenn Sie es nicht kennen. Ich meine jetzt nicht, dass Sie eine christliche Tante haben oder Ihr Onkel Superintendent war. Verstehen Sie wohl? Das ist immer so christlich, dass wir ausweichen. Sondern ich meine, dass Sie Jesus begegnen. Das meine ich. Jesus begegnen. Ein unerhörter Augenblick. Die beiden sehen sich an. Die ganze übrige Volksmenge sind nur noch Statisten. Es geht nur noch um diesen Geschäftsmann und Jesus. Und dann passiert was Gottes. Da sagt Jesus, Zachäus, so hieß er, steig ein herunter, ich muss heute bei dir einkehren. Dem steht das Herz still. Der kennt mich. Der kennt mich mit Namen. Woher kennt er meinen Namen? Woher kennt er meinen Namen? Das ist das Wunder einer Begegnung mit Jesus. Es gibt nirgendwo so viele einsame Leute als in unseren Großstädten. Das ist das Wunder einer Begegnung mit Jesus, dass sie plötzlich denken, der kennt mich. Der kennt den Sumpf meines Lebens. Diese Urgrund, wo all die Giftgase Angst aufsteigen.
Der kennt mich.
Der Zachäus hat den Baum runtergerutscht, der hat sich wahrscheinlich die ganzen Hände aufgerissen dabei, so fix ging das dann, nicht? Und nahm ihn auf mit Freuden. Und nahm ihn auf mit Freuden. So. Und nun, meine Freunde, Jesus kommt ins Haus. Und das ist allerdings ein erschütternder Augenblick. Denn in diesem Augenblick wurde offenbar, woher eigentlich die ganze Lebensangst kommt. In diesem Augenblick wurde offenbar, woher das kommt, dass ganz unten unter allen Schichten unseres Lebens dieser Sumpf tatsächlich ist. Wissen Sie, woher? Das wurde offenbar im Augenblick, wo Jesus in die Wohnung kam. Unsere Väter sagen, da kam Zachäus ins Licht. Wir leben nicht im Dunkeln. Da kam er ins Licht und da kam auf einmal raus, woher die ganze Jammer dieser Welt kommt. Sehen Sie, Zachäus war ein Mann aus Israel, der kannte den Namen Gottes. Der wäre nie auf die verrückte Idee gekommen, Gott zu leugnen. So wie sie alle nicht Gott leugnen. Aber er gehörte ihm nicht. Und sehen Sie, ich muss es etwas deutlicher machen, der schweizerische Arzt Dr. Bove hat es einmal so ausgedrückt. Er sagte etwa so: Wir haben durch 300 Jahre lang in der Abendland versucht, Gott loszuwerden. Man nennt das Säkularisierung, Verweltlichung des öffentlichen Lebens, unseres privaten Lebens. Ihre Urgroßväter haben noch Hausandacht gehalten, sie halten keine mehr. Ihre Urgroßväter gingen noch in die Kirche. Sie gehen Weihnachten, nicht so. Oder auch da nicht. Wegen den Kinderlein, nicht? Ja. Verweltlichung des Lebens. Wir haben versucht, Gott loszuwerden. Gescheite Leute und Narren, Pöbel und subtilste Gelehrte haben es angestrengt zu beweisen, dass Gott so nicht existiert und dass er höchstens als geheime Naturkraft oder in der Mitmenschlichkeit oder weiß der Kuckuck wo, verstehen Sie, aber Gott nicht da ist. Und nun sagt Bobet so: Wir sind Gott nicht losgeworden. Wir sind ihn nicht losgeworden. Und da gibt es eine andere Möglichkeit. Jetzt müssten wir ihm gehören. Und das wollen wir. Einfach an die Gebote halten. Feiertag heilig, Eltern ehren, nicht mehr neidisch sein, reines Leben führen, nicht mehr hassen. Das wollen wir nicht. Wir sind Gott nicht losgeworden. Der Atheismus ist nicht mehr Mode bei uns. Aber wir gehören ihm nicht. Wir haben die Frage nach Gott auf Eis gelegt. Nun sagt dieser Schweizer Arzt Dr. Bovet, ungelöste Lebensfragen schaffen ein Trauma, eine seelische Krankheit. Dass wir die Frage nach Gott, unser persönliches Leben, auf Eis legen. Herr Zachäus, du leugnest Gott nicht, aber du gehst ihm aus dem Wege. Er ist dir völlig egal. Du fürchtest ihn nicht, du hast die schlaflose Nächte über ihm, du liebst ihn auch nicht. Zachäus, da fängt der Sumpf an. Dass diese Frage nicht gelöst ist, ob Gott Wirklichkeit ist oder nicht. Und wenn er Wirklichkeit ist, dann muss ich ihm gehören. Und heute Abend noch nicht morgen früh. Dass ich das auf Eis lege, da muss ja unsere Seele krank werden. Wissen Sie nicht? Muss ja. Und dann die Folge. Jesus tritt ins Haus des Zachäus. Ins Arbeitszimmer des Zachäus und dann fällt sein Blick auf den Gerzog. Das war die Sünde des Herrn Zachäus. Da stand der Geldschrank. Da war der Mammon drin, der seine Hände dreckig gemacht hatte. Das war seine Sünde. Mir sagte neulich einer, der moderne Mensch weiß nicht, was Sünde ist. Da habe ich laut gelacht. Sie wissen genau, wo ihr Wunderpunkt ist, wo Gott nicht hinsehen darf. Das wissen sie ganz genau. Vielleicht nicht auf dem Stellengebiet, auf dem Geld. Vielleicht haben sie einfach eine alte Nazi-Vergangenheit, wo sie nie Mut gehabt haben, zu sagen, ich habe gesündigt. Mann, recht.
wirklich Sie selber. Zachäus hat immer gesagt, alles in Ordnung, so zu ist eben zu schätzen. Eben. Da stand der Geldschrank und klagte an. Was klagt sie an? Ungelöste Sünde, unvergebene Sünde, Ketten der Sünde. Da wollte der Mensch doch nicht tun, als wenn er nicht wüsste, was das wäre. Weiß er ganz genau. Wissen Sie auch ganz genau. Wie soll denn, wenn ich Gott ins Angesicht hinein sündige, mein Leben in Ordnung kommen? Und sehen Sie, da wurde offenbar, warum der Zachäus Angst hatte. Sünde im Leben und auf der Flucht vor Gott. Und nun tritt Jesus ein. Er kommt ins Leben. Und sehen Sie, jetzt kann ich Ihnen das bloß so ganz kurz sagen, die Uhr geht so vor, es sind noch 7 Minuten. Das Wundervolle ist, als Jesus von Zachäus aufgenommen wurde, kamen die Dinge in Ordnung. Er fühlt auf einmal, wie die magische Gewalt seiner Sünde von ihm abfällt. Er schließt den Geldschrank auf und sagt, was ich betrogen habe, gebe ich vierfältig wieder. Hätte früher nicht gekommen. Das war, weil Jesus da war. Er sagt, Herr Jesus, mein ganzes Leben, Jahrzehnte hindurch, nur Schuld. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Heute ist diesem Hause heilig. Durch Jesus wird Zachäus ein Kind des lebendigen Gottes. So steht es in der Bibel. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann ist nicht mehr der Sumpf der Angst da, sondern dann heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, unser Herr. Es ist die Existenzfrage für uns alle, ob wir endlich Jesus aufnehmen. Nicht über diskutieren, nicht in Problemen ansehen, sondern den ihn aufnehmen. Gehen. Wieso kann der sagen, wir sind Sünde vergeben? Wieso kann der einen Mann dazu bringen, seinen Geldschrank aufzuschließen und zu sagen, was ich betrogen habe, gebe ich vierfältig wieder? Wie, wo hat Jesus die Macht her? Das will ich Ihnen sagen. Gehen Sie mit mir hinaus im Geist vor die Tore Jerusalem. Da ist ein Hügel, der heißt Golgatha. Da waren tausende von Menschen versammelt. Aber kümmern Sie sich nicht um die tausende von Menschen. Die Köpfe ragen drei Kreuze. Kümmern sich um das Kreuz rechts und links. Aber der in der Mitte, das Sohn Gottes. O Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Ruhe. O Haut zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Ich sehe, wie das Blut über deine Wunden fließt. Wie die starken Hände angenagelt sind, wie sein Haupt neigt und verschiebt. Jesus und sagen, wie da, was ist das? Und er wird ihm antworten, das tue ich, damit ich deine Sünde vergeben kann. Ich frage sie dich. Das tue ich, damit du Frieden mit Gott hast. Ich kann das hier nicht akzeptieren. Lese das Neue Testament. Aber für sie hinter da, bleiben sie mit dem Kreuz stehen, bis sie verstehen, für mich. Für mich, für mich. Und man hat ihn getötet und in Grab gelegt. Und am dritten Tage morgens in der Frühe, da geschieht es, dass er im Angesicht der Kriegsknechte, die sich entsetzen, aus dem Grabe herauskommt. Darum lebt er. Darum kann er in Berlin sein. Darum können Sie die Geschichte dieses Zachäus genauso erleben, wie ich sie erlebt habe. Nicht? Darum können Sie auch dahin kommen. Eben hat ihn das zusammengeschnürt, wie sie die Schilderung der Angst sahen. Ich wünsche, sie gingen aus dem Saal hinaus als Leute, die sagen, das kann mir passieren. Jesus kommt, ich will ihn aufnehmen, er macht mich zum Kind des lebendigen Gottes und dann ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Wo lauter Nacht und Dunkelheit und Sumpf war Verzweiflung, da ist Vergebung und Gnade und Leben und Freude. Wenn ich Menschen Christentum über das Christentum rede, dann tun sie immer, als wenn ich sie für eine ganz gefährliche Sache animieren wollte. Was ein Unsinn! Ich will sie aus dem Keller der Angst herausrufen, in die helle Frühlingssonne der Gnade Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Das ist eine Wirklichkeit. Ich schließe mit einem unerhörten Wort
einer der letzten Worte des Alten Testaments, euch, die ihr mich endlich ernst nehmt, ihr anfangt Gott zu fürchten, die ihr weitermachen wollt, so. Euch soll, so spricht der Herr, aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist Jesus. Und nun kommt geradezu surrealistisches Bild und Heil unter ihren Flügeln. Und jetzt kommt's. Und ihr werdet aus und eingehen und hüpfen wie die Waschkeller. Wer Jesus gehört, bekommt eine neue göttliche Freude und Vitalität. Statt der Angst.